liebe Gabi, endlich wieder Vor- und Nacherfolge im Podcast. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit. Hallo, lieber Andreas.
Ausgezeichnet. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 114. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein Co-Host ist heute einmal wieder die liebe Dr. Gabriele Müller-Engels, Leiterin unseres Referats für Familien- und Erbrecht. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einführung und erstmal noch Hallo an alle Zuhörer da draußen. Ich hoffe, dass wir heute wieder ein paar spannende Erbrechtsfragen zusammen diskutieren können.
Ganz sicher. Es geht, kleiner Spoiler, auch um die sogenannte Dieterle-Klausel. Jetzt können Sie überlegen, ob Sie noch genau wissen, was das ist. Gehört hat es wahrscheinlich jeder schon mal, der Jura studiert hat. Aber was es genau war, darauf werden wir gleich noch kommen. Wir haben folgenden Fall, den wir zur Grundlage für die heutige Besprechung nehmen wollen. Und zwar haben wir einen Erblasser, der setzt seine Tochter T zur Alleinerbin ein. Und diese Tochter T hat auch ein Kind, also eine Enkelin, also die Enkelin des Erblassers. Und dieses Kind K soll aber nichts von dem ganzen Vermögen erhalten. Und deswegen macht der Erblasser es so, dass er seine Tochter T zur befreiten Vorerbin einsetzt und also andere Personen, die Personen N1 und N2, zu Nacherben bestimmt. Und jetzt sagt er aber, naja, die Tochter T soll jetzt nicht die ganze Zeit oder ihr ganzes Leben lang unabänderlich von diesen Fesseln der Nacherbfolge belastet sein, sondern sie soll die Möglichkeit haben, nach dem Tod des Erblassers die Nacherbfolge auch durch eine eigene Verfügung von Todeswegen zu beenden, um weitestgehenden Handlungsspielraum dann eben zu erhalten. Und dass es dadurch dann natürlich zu gewissen pflichtteilsrechtlichen Verlusten oder Nachteilen käme im Hinblick auf dieses nicht geliebte Enkelkind K, das ist allen klar. Aber angedacht ist jetzt eben für das Testament des Erblassers folgende Klausel. Da soll geregelt werden, die Nacherbfolge ist auflösend bedingt. Sie entfällt, sobald die Vorerbin eine Verfügung von Todeswegen errichtet, in der sie die der Nacherbfolge unterliegenden Gegenstände ganz oder teilweise anderen Personen als den Nacherben zuordnet. Also die Idee ist so grob gesprochen die, wenn die Vorerbin ein eigenes Testament macht, dann kann sie durch dieses Testament die Nacherbfolge auch beenden, so zumindest die Grundstruktur. Nochmal die Klausel, die Nacherbfolge ist auflösend bedingt, sie entfällt, sobald die Vorerbin eine Verfügung von Todeswegen errichtet, in der sie die der Nacherbfolge unterliegenden Gegenstände ganz oder teilweise anderen Personen als den Nacherben zuordnet. Und die Rechtsfrage, die der Notar jetzt hierzu gestellt hat, war ja im Grunde relativ einfach, geht das? Ist eine solche Klausel nach der aktuell herrschenden Meinung zulässig? Und als Alternative war noch so im Raum gestanden, also wenn man jetzt da sozusagen grundsätzlich von der Zulässigkeit solcher Klauseln ausgeht, wäre dann auch eine Klausel zulässig, bei der die auflösende Bedingung jetzt nur darin bestünde, dass der Vorerbe, also hier die Tochter T zum Beispiel durch eine notarielle Erklärung nur bestimmt, die Nacherbfolge endet hiermit. Also dass man jetzt sagt, die Tochter muss jetzt gar keine eigene Verfügung von Todeswegen errichten, sondern die kann einfach zum Notar gehen und kann erklären, die Nacherbfolge endet hiermit. Damit hätte man ja einen anständigen Urkundsbeweis errichtet und die Tochter hätte es quasi in der Hand, einfach nur durch ihre Willensentscheidung die Fesseln der Nacherbfolge abzuschütteln und die Nacherbfolge zu beenden. Gabi, wir sind so im Kontext 2065 BGB, damit geht's los.
Ja, genau. Also das ist ja eine meiner Lieblingsnormen, muss ich sagen. Und natürlich auch eine der zentralen Normen im Erbrecht, wenn man so will, eigentlich fast die zentralste Norm für die Testamentsgestaltung, so ein bisschen das Grundgesetz der Testamentsgestaltung. Also man kann eigentlich im Erb- und Vermächtnisbereich selten was regeln, ohne den 2065 irgendwie auch auf dem Schirm zu haben. Deswegen dachte ich auch, abgesehen von Dieterle, das ist ja nochmal ein spezieller Fall, den wir am Schluss besprechen, könnte man mal den 2065 sich mal näher angucken und mal so die naheliegenden Gestaltungen und die Fragen, die häufiger kommen, was drunter fällt und was nicht, mal so den Mainstream mal so ein bisschen wiedergeben. Wir werden wahrscheinlich nicht alle Probleme heute erschlagen, weil da gibt es schon wirklich sehr filigrane Abgrenzungen, wo was zulässig und unzulässig ist. Aber zumindest so die wesentlichen Gestaltungen oder Gestaltungsempfehlungen, dass wir die mal ein bisschen abklopfen und nochmal zusammenfassen, damit das einfach wieder mal gehört hat.
Das kann sicherlich nicht schaden. Wir fangen mal an mit einem Blick ins Gesetz, würde ich sagen. Also der 2065 steht nach dem 2064. Der 2064 persönliche Errichtung. Der Erblasser kann ein Testament nur persönlich errichten. Und der 2065 lautet dann in Absatz 1, der Erblasser kann eine letztwillige Verfügung nicht in der Weise treffen, dass ein anderer zu bestimmen hat, ob sie gelten oder nicht gelten soll. Und der Absatz 2, der Erblasser kann die Bestimmung der Person, die eine Zuwendung erhalten soll, sowie die Bestimmung des Gegenstands der Zuwendung nicht einem anderen überlassen. Ja, so ein bisschen so höchstpersönlich muss man das halt irgendwie alles machen, muss schon selber regeln, was er haben will.
Ja, so vereinfacht das dann. Ist genau der Punkt. Der 2065 ergänzt quasi den 2064, den du ja auch genannt hast, die formelle Höchstpersönlichkeit. Aber die könnte ja ganz leicht umgangen werden dadurch, dass der Erblasser zwar persönlich das Testament niederschreibt, aber dritten quasi die Einflussnahme auf seine letztwilligen Verfügungen umfassend eröffnet, was die Gültigkeit angeht, was den Zuwendungsempfänger angeht oder was den Gegenstand der Zuwendung angeht. Und genau das soll durch den 2065 verhindert werden, der deswegen auch genannt wird Grundsatz der materiellen Höchstpersönlichkeit der Testamentserrichtung. Oder anders ausgedrückt, Drittbestimmungsverbot, das steht nämlich drinnen. Was dahinter steht, der Erblasser soll quasi selbst eine eigene und möglichst abschließende Entscheidung über seinen Nachlass treffen und sich dabei auch quasi selbst die Verantwortung dafür übernehmen, für seine Verfügung von Todeswegen und das nicht auf Dritte unzulässigerweise quasi auslagern. Also insoweit soll er, also wenn er von der gesetzlichen Abfolge abweicht, dann soll er quasi auch dafür gerade stehen, inwieweit er da abweicht, aber nicht des Dritten überlassen. Also er soll immer zu einer abschließenden Willensentscheidung kommen, was die Errichtung der Verfügung von Todeswegen angeht, aber auch deren wesentlichen Inhalt. Und wesentlicher Inhalt ist ja Zuwendungsempfänger und Zuwendungsgegenstand.
Okay, dann können wir uns vielleicht mal bei den 2065 Absatz 1 anschauen. Der Erblasser kann eine letztwillige Verfügung nicht in der Weise treffen, dass ein anderer zu bestimmen hat, ob sie gelten oder nicht gelten soll. Vielleicht kann man bei der Stelle dann schon mal einhaken und uns nochmal diese Alternative angucken, die der Notar hier vorgeschlagen hat oder die er nicht vorgeschlagen hat, aber zu der er hier angefragt hat. Der Notar hat ja gefragt, naja, könnte man nicht auch bestimmen, dass man sagt, die Vorerbfolge oder die Nacherbfolge steht unter der auflösenden Bedingung und die Bedingung tritt halt ein, wenn der Nacherbe erklärt, wenn der Vorerbe erklärt, dass die Nacherbfolge hiermit endet. Also das war ja dieser Vorschlag, den der Notar hier noch, oder diese Zusatzfrage, die der Notar hier noch gestellt hat. Da würde man jetzt spontan meinen, naja, das hört sich halt schon so ein bisschen danach an, als könnte der Vorerbe einfach sagen, ob die Nacherbfolge stattfinden soll oder nicht.
Genau, also die Klausel könnte man eventuell wirklich so interpretieren, dass es letztendlich der Vorerbe in der Hand hat, durch eine reine Willensentscheidung quasi die Nacherbfolge zu Fall zu bringen. Und das wäre natürlich tatsächlich Anwendungsbereich des 2065 Absatz 1 und wäre unwirksam. Man muss allerdings unterscheiden, also du sprichst das Problem der Bedingungen an. Es ist ja hier eine Bedingung und Bedingungen sind natürlich bei Zuwendungen grundsätzlich zulässig, ergibt sich ja aus dem 2074 und 2075 BGB. Und im 2075 BGB steht sogar ausdrücklich drinnen, das dürfen auch Bedingungen sein, die vom Willen oder Verhalten eines Dritten, auch des Begünstigten oder Beschwerten abhängen. Und da muss man einfach differenzieren. Also wenn an ein bestimmtes Ereignis angeknüpft wird, also zum Beispiel, wenn der Erbe eine Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt hat oder ähnliche Bedingungen, das sind bestimmte Ereignisse, an die darf ich zulässigerweise anknüpfen, darf da auch Rechtsfolgen dran knüpfen, im Sinne aufschiebender oder auflösender Bedingung. Unzulässig wäre aber eine reine Wollensbedingung, so hat man das früher genannt, also dass einer, also nicht an ein bestimmtes Ereignis angeknüpft wird, sondern an eine reine Willensentschließung quasi eines Dritten. Hier wäre das quasi die Vorerbin, die die Möglichkeit haben soll, allein durch Verlautbarung, in welcher Form auch immer, dass die Nacherbfolge nicht gelten soll, quasi die Nacherbfolge zum Wegfall zu bringen. Das ist keine zulässige Bedingung im Sinne des 2075, sondern das würde tatsächlich dem 2065 Absatz 2 widersprechen und werde unwirksam.
2065 Absatz 2 oder 2065 Absatz 1 in dem Fall?
Absatz 1.
Absatz 1, okay.
Habe ich gerade Absatz 2 gesagt?
Ja. Also wir sind ja, wir
Absatz
werden ja,
1 habe ich gemeint.
Wir werden uns genau. ja den Hauptteil der Folge noch mit genau. 2065 Absatz 2 befassen. Das ist insofern schon genau. sozusagen der Ausblick auf gleich. Ja. Aber das ist 1. ja quasi diese Konstellation des 2065 Absatz 1. Also da muss man vielleicht bei der Gestaltung darauf aufpassen, wenn man jetzt sagt, man will hier grundsätzlich schon vielleicht nur für einen bestimmten Zeitraum oder dergleichen die Beschränkungen der Vor- und Nacherbfolge irgendwie haben und dann soll der Vorerbe aber einfach die Nacherbfolge dadurch beenden können, dass er einfach nur erklärt, die Nacherbfolge endet hiermit, das würde nicht gehen. Also da sind wir sozusagen dann zu sehr in dem Bereich der reinen genau. Wollensbedingungen, wird man nach 2065 Absatz 1 BGB dann als unzulässig und oder letztlich dann halt auch als unwirksam ansehen müssen. Okay, das ist jetzt also diese eine Konstellation, bei der man sich ja sehr einig ist, die sind sicher unwirksam, solche Regelungen, wenn man die trifft. Gibt es noch weitere, bei denen man davon ausgeht, dass, oder bei denen wir uns zumindest für die Gestaltungspraxis auch relativ sicher wären, das geht nicht?
Ja, also der Katalog der unwirksamen Gestaltungen ist relativ groß und das nimmt in den Kommentierungen natürlich auch immer großen Umfang ein, die Zulässigen von den Unzulässigen zu trennen, da besteht auch nicht immer Einheit. Die meisten Fälle, die aber wirklich Schwierigkeiten machen in der Abgrenzung, die fallen eben in den 2065 Absatz 2 Anwendungsbereich. Und da hatten wir ja schon mal gehört, da geht es um die Bestimmung des Zuwendungsgegenstandes, die einem Dritten nicht überlassen werden kann, oder die Bestimmung des Zuwendungsempfängers. Und die Bestimmung des Zuwendungsgegenstandes, damit fange ich mal an. Klassisches Beispiel, wenn dem Dritten die Ermächtigung gegeben wird, quasi die Höhe der Erbquoten festzulegen. Das gilt natürlich auch für die Nacherbquoten zum Beispiel. Also Nacherbeneinsetzung ist immer wieder allgemeine Erbeeinsetzung auch zu sehen. Auch das würde nicht gehen. Das würde klar gegen den 2065 Absatz 2 verstoßen. Das Zweite, was unzulässig wäre, wie gesagt, die Bestimmung des Zuwendungsempfängers, dass ich einem Dritten zum Beispiel das Recht eröffne, eben den Erben frei auszuwählen, auch den Nacherben frei auszuwählen. Da gab es früher immer mal auch so Fälle, auch bei Ehegattentestamenten, wo der Ehemann zum Beispiel reingeschrieben hat, also wer dann aber letztendlich mein Erbe werden soll, also im Falle der Trennungslösung, wenn die beiden Vermögen getrennt bleiben über den ersten Erbfall hinaus, soll aber dann meine Ehefrau quasi den Nacherben auswählen oder bestimmen. Das wäre quasi auch eine unzulässige Bestimmung im Sinne vom 2065 Absatz 2. Was die Bestimmung des Erben angeht, muss man aber ein bisschen aufpassen. Es gibt ja so Fälle, gerade früher aus dem Bereich der Hoferbfolge, landwirtschaftliche Nachfolge, da gibt es ein echtes Interesse, dass ich vielleicht, also
erst im späteren Zeitpunkt dann genau, wissen kann, wer ist der Geeignete genau. vielleicht, oder?
Also ich habe das Problem, dass ich zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung vielleicht noch nicht abschließend beurteilen kann, wer ist jetzt wirklich der geeignete Hofnachfolger, weil die sind alle noch klein, die haben alle noch keine Ausbildung, man weiß noch nicht, wie die sich weiterentwickeln. Und da gab es sehr viel Rechtsprechung dazu, wie weit quasi da einem Dritten, zum Beispiel dem überlebenden Ehegatten, eben da ein Bestimmungsrecht eingeräumt werden kann hinsichtlich der Auswahl des geeigneten Hoferben. Da gab es verschiedene Rechtsprechungen, die wird auch heute nicht mehr ganz so gesehen, sondern allgemeine Meinung ist die, ich darf einem Dritten auf jeden Fall kein reines Auswahlrecht oder im Sinne von freiem Ermessen einräumen, dass der den Hofnachfolger festlegt. Mit Ausnahme 14 Absatz 3 Höfeordnung sage ich für die Höferechtsspezialisten dazu, interessiert aber jetzt hier nicht an der Stelle. Also das nur als Beispiel für den landwirtschaftlichen Betrieb zum Beispiel, wo so eine Situation auftritt. Das darf ich nicht, aber was ich darf, ist dem Dritten die Bezeichnung des Erben überlassen. Also Rechtsprechung sagt, seit diesem Rittergutsfall, der da immer rumgeistert vom Reichsgericht, ich muss einen begrenzten Personenkreis bilden und dann sachliche Kriterien vorgeben, nach denen der Hoferbe jetzt zum Beispiel oder Erbe ausgewählt werden soll, sodass einem Dritten aufgrund des Auswahlpersonenkreises und der sachlichen Kriterien möglich ist, quasi den Hoferben zu bezeichnen. Also man spricht da immer von Bezeichnung. Das heißt, es darf kein freies Ermessen und kein Auswahlrecht eingeräumt werden, aber ich kann selber die Kriterien und den Personenkreis so festlegen, dass der Dritte nur noch quasi die Aufgabe hat, nach dem vom Erblasser vorgegebenen Kriterien zu sagen, wer jetzt letztendlich der Hoferbe oder der Erbe geworden ist. Das ist die Ausnahme und das ist natürlich relativ mühsam. Also,
das hört sich auch nach einer schwierigen Abgrenzungsfrage im Einzelfall an. Unter Umständen, ne?
Also da sitzt du oft da und schaust dir den Fall an und überlegst, ist das jetzt gerade noch zulässig oder ist das schon unzulässig? Also je konkreter das natürlich bezeichnet werden kann, desto eher wird es halten. Aber je schwammiger da die Kriterien werden oder der Personenkreis, desto eher wird man möglicherweise dahin kommen, dass es ein Problem mit 2065 Absatz 2 wäre.
Also wenn man jetzt so ich formuliere jetzt mal zwei Beispiele aus dem Kopf, sagt so, also der Erbe soll oder Hoferbe oder mein Alleinerbe soll derjenige meiner Kinder werden, der mit Mitte 20 am vernünftigsten ist. Ja. Das wäre wahrscheinlich zu unbestimmt. Ja. Oder Alleinerbe soll derjenige meiner Kinder werden, der den besten Schulabschluss hinlegt. Das ist dann vielleicht schon besser, ja. Ja, wenn man dann das sagen kann, halt okay, das kann man vielleicht besser vergleichen. Aber da sind natürlich auch wieder verschiedene Schulabschlüsse möglich. Und also das ist auch nicht ganz unproblematisch. Und das zeigt schon vielleicht so ein bisschen, wo man da was geht und was dann eher nicht geht. Bei der Bestimmung des Zuwendungsgegenstandes hattest du ja gerade gesagt, so die Höhe der Erbquote, das kann man nicht einem Dritten überlassen. Und das ist, finde ich, insofern ganz interessant, weil wir ja aus diesen klassischen Erbvertragskonstellationen, gemeinschaftlichen Testamentskonstellationen das kennen, dass dann der überlebende Ehegatte noch so ein Abänderungsrecht haben soll. Deswegen hört sich das jetzt ja für uns im ersten Moment mal so ein bisschen irgendwie okay an, wenn man sagt, da kann halt jemand anderes dann noch über die Erbquoten bestimmen. Aber man darf sich, glaube ich, aus dieser Konstellation nicht täuschen lassen, was es für das Einzeltestament bedeutet. Also ich kann kein Testament machen, in dem ich reinschreibe, Erben werden meine drei Kinder, die Quoten bestimmt meine Ehefrau. Das geht nicht.
Du musst halt immer die verschiedenen Nachlässe auseinanderhalten. Also wir haben halt immer die Einheitslösung vor allem vor Augen und die Schlusserbeneinsetzung. Da darf der Überlebende ja regelmäßig noch abändern hinterher innerhalb der Abkömmlinge. Aber da ändert er ja seine eigene Verfügung hinsichtlich seines Nachlasses, der sich dann mit dem ersten Erbfall mit dem Nachlass des Erstverstorbenen vereinigt hat. Worüber ich spreche, ist Einzeltestament oder Trennungslösung. Und da kann ich, wenn ich Vor- und Nacherbfolge zum Beispiel angeordnet habe, kann ich natürlich nicht dem Überlebenden das Recht einräumen, dass der später noch beliebig die Nacherben ummodelt und da andere Personen an die Stelle setzt.
Ich hatte nur gerade so ein bisschen die Überlegung, vielleicht kommt, wenn man so aus dieser Denke kommt, gemeinschaftliche Testamente, Erbverträge, wenn man es vielleicht auch regelmäßig in der Praxis hat, dann hört sich das ja erstmal okay an. Ja. Man muss aufpassen. Das geht eben beim Einzeltestament dann wegen dem 2065 Absatz 2 nicht. Ich lese ihn nochmal vor. Der Erblasser kann die Bestimmung der Person, die eine Zuwendung erhalten soll, sowie die Bestimmung des Gegenstands der Zuwendung nicht einem anderen überlassen. So steht's im Gesetz. Also das sind diese Fallgruppen, bei denen man sagen muss, da muss man eben aufpassen. Reine Wollensbedingungen verstoßen gegen Absatz 1, Bestimmung des Zuwendungsgegenstandes oder auch Bestimmung des Zuwendungsempfängers verstößt gegen Absatz 2. So ein bisschen dieser Grenzfall hinsichtlich der Bestimmung des Zuwendungsempfängers, wenn es nur noch um die Bezeichnung geht, wobei man da dann in der Gestaltung eben sehr aufpassen muss, dass man das so konkret wie möglich und so objektiv bestimmbar wie möglich dann eben auch regelt.
Eine wichtige Ausnahme, die haben wir jetzt noch nicht genannt und die ist natürlich wirklich praxiswichtig, was die Bestimmung des Zuwendungsgegenstands oder des Zuwendungsempfängers angeht. Wir bewegen uns jetzt immer im erbrechtlichen Bereich bei der Erbeinsetzung. Aber es gibt halt im Gesetz auch Bestimmungen, die Ausnahmen von 2065 vorsehen. Und die wichtigsten Fälle sind im Vermächtnisrecht geregelt, die 2151 fortfolgende BGB. Die ermöglichen in dem dort festgelegten Rahmen, dort wie die Tatbestände so gefasst sind, vom 2065 abzuweichen. Also es gibt da die Möglichkeit eines Wahlvermächtnisses. Es gibt die Möglichkeit der Auswahl des Zuwendungsempfängers nach Festlegung eines bestimmten Personenkreises nach 2151. Das sind so Sachen, die man dann zum Beispiel für den Bereich der Unternehmensnachfolge anwenden würde, wo man heute den Unternehmensnachfolger eben noch nicht abschließend bestimmen kann, auch nicht bezeichnen kann, wer das genau sein soll, sondern man will ein gewisses Ermessen dem Bestimmungsberechtigten einräumen, zum Beispiel dem überlebenden Ehegatten. Dann müsste man ausweichen auf diese Fälle nach 2151 fortfolgende. Aber immer wichtig zu beachten, das sind Ausnahmetatbestände vom 2065. Soweit mir meine Testamentsgestaltung nicht unter diese Ausnahmevorschriften der 2151 fortfolgende fällt, wäre ich wieder im allgemeinen Grundsatz 2065, dass es unzulässig wäre. An der Stelle vielleicht noch den kurzen Hinweis. Die 2151 fortfolgende, die kennen alle mittlerweile eigentlich aus der Gestaltungspraxis vom Supervermächtnis her. Das Supervermächtnis ist ja so super, weil quasi
insbesondere für fast für die Ausnutzung erbschaftssteuerlicher genau. Freibeträge und zur Optimierung der Tarife, die dann da möglicherweise anfallen. Das ist diese Konstellation, wo ich sage, da muss also dann relativ ein größerer Vermögensteil so verteilt werden, dass es steuerlich günstig ist. Das heißt, ich bestimme einen, der kann entscheiden, wer kriegt wie viel. Und dadurch habe ich natürlich eine Person, die dann sehr fein, sehr genau feinsteuern kann, wer dann eben nach dem Tod wie viel vom Vermögen da entsprechend erhält. Und
das ginge eben im erbrechtlichen Bereich, also bei der Erbeinsetzung nicht, aber das geht eben im Vermächtnisbereich. Und da nutzt man vor allem, also eine Kombination aus den 2151 fortfolgenden sind verschiedene Tatbestände, die da nutzbar gemacht werden für dieses steuerliche Supervermächtnis. Und die zentrale Norm ist der 2156 BGB, das ist das Zweckvermächtnis. Das lässt mir quasi den weitesten Dritteinfluss offen, solange ich nur einen Vermächtniszweck festgelegt habe. Und das mache ich ja beim Supervermächtnis, indem ich reinschreibe, dieses Vermächtnis dient der Ausnutzung der erbschaftssteuerlichen Freibeträge durch die Kinder oder durch die Enkelkinder oder was auch immer und soll eben eine Umverteilung des Nachlasses ermöglichen oder soll ermöglichen, dass die irgendwie einen ihrer gesetzlichen Erbfolge entsprechenden Teil oder ihrem Pflichtteil entsprechenden Teil erhalten.
Also man gibt ja üblicherweise dann mehrere Zwecke an, die dieses Zweckvermächtnis genau. dann entsprechend bestimmen. Ich lese den 2156 Satz 1 mal vor. Zweckvermächtnis, da heißt es, der Erblasser kann bei der Anordnung eines Vermächtnisses, dessen Zweck er bestimmt hat, die Bestimmung der Leistung dem billigen Ermessen des Beschwerden oder eines Dritten überlassen. Also das hört sich ja eigentlich nach dem totalen Gegenteil an von dem, was im 2065 genau. BGB steht.
Also da sind wir am weitesten vom 2065 weg. Das ist eigentlich die Norm, die den weitesten Gestaltungsspielraum lässt. Und deswegen, wie gesagt, nimmt man das auch gern für das Supervermächtnis. Was die Vermächtnisse angeht, möchte ich noch darauf hinweisen, wir haben manchmal auch so Grenzgestaltungen. Es gibt ja auch sowas wie das Universalvermächtnis. Ich kann ja auch den ganzen Nachlass, also jemanden zum Erben einsetzen, aber den ganzen Nachlass im Wege des Universalvermächtnisses jemanden anderes zuwenden. Wenn ich dann für dieses Universalvermächtnis von diesen Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch mache, habe ich damit quasi den 2065 umschifft. Und deswegen sind das Grenzgestaltungen, wo auch immer davor gewarnt wird, das so voll auszunutzen. Da sind sich Rechtsprechung und Literatur auch nicht so ganz einig, ob diese Drittbestimmungsmöglichkeiten, die mir die 2151 fortfolgende ermöglichen, tatsächlich auch zum Beispiel für ein Universalvermächtnis gelten würden. Auch eine ganz interessante Frage.
Da liegt natürlich der Vorwurf der Umgehung dann schon nahe. Aber ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Also wir haben uns jetzt den Grundsatz formellen Höchstpersönlichkeit, materiellen Höchstpersönlichkeit angeguckt. Es gibt so ein paar Fallgruppen, da ist man sich relativ sicher, die gehen nicht. Das sind aber, denke ich, auch die, auf die jetzt kein Notarin oder kein Notar in der Praxis so schnell kommen würde. Klammer auf, hoffe ich, Klammer zu. Ja. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen diese Grenzgestaltungen an. Also diese Fälle, wo man sagt, da weiß man es immer nicht so ganz genau, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Ob es manchmal es müsste gehen, dann sagt aber die Rechtsprechung, nee, geht vielleicht doch nicht. Manchmal ist es andersrum. Gabi, vielleicht kannst du uns mal so diesen, da wo es wehtut, in diesen Schmerzbereich mal reingehen.
Also ich habe mal überlegt, wo sind so ein paar Fälle, die in der Rechtsprechung immer wieder Schwierigkeiten machen oder in der Literatur diskutiert werden oder die auch angefragt wurden von den Notaren, geht es überhaupt oder geht es nicht? Und einer der klassischen Fälle ist zum Beispiel eine Erbeinsetzung von derjenigen Person, die mich pflegt oder gepflegt hat oder diejenige Person, die mich in den letzten Lebenstagen versorgt hat oder ähnliche Klauseln. Also da gibt es alle möglichen Klauseln, die auf die Erblasser da kommen. Das ist klassischerweise natürlich immer ein privatschriftliches Testament, in dem sowas drinsteht. Und hinsichtlich dieser jetzt zum Beispiel Einsetzung der Pflegeperson war die alte Rechtsprechung tatsächlich der Ansicht, dass das gegen 2065 Absatz 2 verstößt, weil quasi offen, es ist ja offen, wer Erbe wird und es kann sich jede Person quasi selber in die Position eines Erben bringen, dadurch, dass sie die vorgesehene Tätigkeit quasi übernimmt.
Also es ist, die Bestimmung ist dann sozusagen einem anderen überlassen, nämlich demjenigen, der halt dann anfängt zu pflegen. Der kann sich dann selber da zum Erben aufschwingen. Ne?
Und das ist aber eigentlich der falsche Ansatz, weil eigentlich hat der Erblasser ja schon festgelegt, wer Erbe werden soll. Er hat ihn halt nur nicht namentlich bezeichnet, weil er ihn nicht namentlich bezeichnen konnte. Sodass das Problem eigentlich kein Problem des 2065 ist, sondern das ist eigentlich ein Problem der bestimmten Bezeichnung des Erben. Der Bestimmtheitsgrundsatz, dass ich natürlich immer festlegen muss, wer Erbe wird, wer genau, das gilt natürlich unabhängig vom 2065. Und beim Bestimmtheitsgrundsatz habe ich natürlich als allgemeine Regel, wenn ich da ein Problem habe, weil das Testament zu wischiwaschi, sage ich jetzt mal salopp, formuliert ist, dann muss ich halt auslegen. Und okay, alles, das, was ich durch Auslegung quasi retten kann, und das kann ich ja möglicherweise, wenn da steht, Erbe wird der, der mich pflegt, und dann steht fest im Einzelfall, dass die Tochter den Erblasser die letzten 5 Jahre gepflegt hat, dann hätte ich jetzt kein Problem damit zu sagen, also dann ist die Tochter auch alleine Erbin geworden.
Also Problem der Bestimmbarkeit, kein Problem mit 20, kein Problem der Höchstpersönlichkeit in dem Sinne. Okay, also diese Konzession, auf die wird ja wahrscheinlich auch kein Notarin oder kein Notar in der Praxis kommen, dass man ins Testament reinschreibt, Erbe wird der, der mich pflegt, oder zumindest dann nur mit dem entsprechend deutlichen Hinweisen, dass es hier eben Probleme mit der Bestimmbarkeit geben kann. Die haben wir uns angeguckt. Dann, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Richtung des Falles, den wir hier auch zu beurteilen haben, nämlich diese Klauseln, wenn es heißt, die Nacherbfolge ist auflösend bedingt durch eine anderweitige Verfügung des Vorerben. Was sagen wir dazu?
Ja, das ist so mein Lieblingsbeispiel eigentlich. Das wird ganz unterschiedlich formuliert und wird auch ganz unterschiedlich interpretiert, was da drin liegt. Und da muss man unheimlich aufpassen, weil auch die Rechtsprechung, die Literatur da stellenweise falsch verstanden wird. Um gleich mal auch die Lösung für den Fall so ein bisschen vorwegzunehmen, die Klausel, die wir ja hatten, ist nicht über jeden Zweifel erhaben, sondern auch da hätte ich ein Problem.
Ich lese Ihnen nochmal vor an der Stelle. Da heißt es ja, die Nacherbfolge ist auflösend bedingt. Sie entfällt, sobald die Vorerbin eine Verfügung von Todeswegen errichtet, in der sie die der Nacherbfolge unterliegenden Gegenstände ganz oder teilweise anderen Personen als den Nacherben zuordnet.
Genau. Und da muss man jetzt einhacken an dieser Stelle. Halt. Was soll jetzt da gestattet werden? Soll ihr gestattet werden wirklich, dass sie die Nacherbfolge abändert? Also dass sie reinschreibt in ihre Verfügung von Todeswegen, Nacherben nach dem Erblasser XY sollen nicht wie von ihm vorgesehen A und B, sondern jetzt C und D werden? Das wäre unzulässig. Das ist ein klarer Verstoß gegen 2065 Absatz 2. Oder, was die herrschende Meinung für zulässig erachtet, soll die Nacherbfolge unter der auflösenden Bedingung einer anderweitigen Verfügung des Vorerben, Vorsicht, jetzt kommt's, über seinen Nachlass angeordnet sein. Das lässt die Rechtsprechung schon seit Reichsgerichtszeiten zu und hat sich die Literatur auch angeschlossen. Das ist ein anderer Fall. Also ich knüpfe das Entfallen der Nacherbfolge an eine auflösende Bedingung, was ich ja grundsätzlich darf, haben wir ja vorhin schon gehabt. Und diese anderweitige Bedingung ist die Errichtung einer Verfügung von Todeswegen, aber nicht nur, und deswegen ist es hier schief, was wir hier im Fall haben, nicht nur über den Nachlass oder Nachlassgegenstände des Erblassers, sondern ich muss eine neue Verfügung von Todeswegen über meinen Nachlass errichten. Ich selber mache ein Testament als Vorerbe und setze Erben ein und damit führe ich quasi die auflösende Bedingung hinsichtlich der zum Drittnachlass des Erblassers angeordneten Nacherbfolge herbei.
Also besser wäre es gewesen, wenn man nur geschrieben hätte, Nacherbfolge ist auflösend bedingt, sie entfällt, sobald die Vorerbin eine Verfügung von Todeswegen errichtet. Punkt.
Ja.
Und der Teil, das jetzt ein bisschen schwierig macht, ist das, was jetzt noch kommt, nämlich diese Beschreibung des Inhalts dieser Verfügung von Todeswegen. Da heißt es ja dann weiter in der Klausel, Verfügung von Todeswegen, in der sie die der Nacherbfolge unterliegenden Gegenstände ganz oder teilweise anderen Personen als den Nacherben zuordnet. Also wenn man sich jetzt vorstellen würde, die schätzt sich jetzt hin, schreibt hin Testament, ich ordne die der Nacherbfolge unterliegenden Gegenstände jetzt nicht mehr Nacherbe 1, Nacherbe 2, sondern eben anderen Personen C und D dann eben zu. Und dann wäre es schwierig, weil dann könnte man sagen, was hat die jetzt gemacht? Hat die jetzt die Person des Nacherben geändert? Oder hat die jetzt ein eigenes Testament über ihr eigenes Vermögen sozusagen errichtet und damit dann diese auflösende Bedingung herbeigeführt? Also das ist die Klausel fängt sozusagen gut an und endet dann so ein bisschen gefährlich.
Genau. Ne? Also das muss man immer stark trennen. Soll da in den fremden Nachlass reinregiert werden, und zwar unmittelbar, das geht nicht. Soll aber nur mittelbar durch Errichtung meiner eigenen Verfügung von Todeswegen mittelbar Einfluss genommen werden auf den Bestand quasi der Fremdnacherbfolge, das wäre als zulässig anzusehen. Und so ist auch jetzt die Grenzziehung nach herrschender Meinung im Moment. Man sagt, dass die Nacherbfolge auflösend bedingt ist durch anderweitige Verfügung des Vorerben, Klammer auf, über seinen Nachlass, Klammer zu. Das ist zulässig deswegen, weil der Vorerbe damit letztendlich unmittelbar nur über seinen Nachlass verfügt und nur mittelbar die Nacherbfolge nach dem Erblasser quasi beseitigt. Deswegen wird das von der herrschenden Meinung als zulässig angesehen. Und wir kriegen halt immer wieder Testamente reingereicht und Erbverträge, wo das schlampig formuliert ist, wo irgendwie drinsteht, der Vorerbe kann abweichend verfügen über die angeordnete Nacherbfolge. Das ist so schief bis falsch. Und wenn man es auslegt im Sinne von, er kann wirklich in den fremden Nachlass unmittelbar reinregieren, dann wäre es ein Verstoß gegen 2065-2 unwirksam.
Das ist wahrscheinlich gut gemeint, ne? Weil damit dem Vorerben ja gezeigt werden soll, wenn du das änderst, dann fällt auch diese Nacherbfolge weg und damit musst du halt dieses oder jenes dann inhaltlich da machen. Und also wahrscheinlich ist dieser Zusatz nur gut gemeint, so als Erläuterung oder als Erklärung für den Vorerben, was er da machen muss. Aber das geht sozusagen nach hinten los, wenn man sich dann halt diese Auslegungsfrage stellt, ob man jetzt hier, wie du es, finde ich, sehr prägnant formuliert hast, in den fremden Nachlass reinregiert oder nur seinen eigenen Nachlass regelt. Mir ist bei der Vorbereitung der Folge eine Klausel wieder eingefallen, die ich in meiner eigenen Praxis hin wieder mal hatte. Und zwar beim klassischen geschiedenen Testament, in dem man dann also gesagt hat, okay, also das Kind wird jetzt Vorerbe und man will ja vermeiden, dass der geschiedene Ehegatte dann, wenn das Kind frühzeitig verstirbt, da also in den Genuss des Nachlasses kommt. Deswegen macht man das Kind nur zum Vorerben und bestimmt irgendjemand anderen dann zum Nacherben und sagt aber, naja, das Kind soll eben, wenn es eine eigene Verfügung von Todeswegen errichtet, diese Fesseln der Nacherbfolge dann auch wieder ablegen dürfen. Und in einer Klausel, an die ich mich erinnern kann, war es dann so, dass man gesagt hat, das Testament, dieses Vorerben soll dann ein notarielles Testament sein, weil man eben sich dadurch erhofft hat, dass bei dieser Errichtung des notariellen Testaments diese Beschränkungen durch die Vorerbschaft nochmal zum Tragen kommen und dadurch der Vorerbe dann darüber informiert wird, was jetzt passiert, wenn hier jetzt verfügt wird, dass man damit dann eben möglicherweise auch die pflichtteilsrechtlichen Vorteile, die diese Vor- und Nacherbfolge bringt, dann verliert. Aber damit dann eben auch zuverlässig und auch nachweisbar vor allen Dingen diese Beschränkungen der Nacherbfolge dann ablösen kann.
Also bei den zulässigen Gestaltungen muss man vielleicht noch dazu sagen, also wenn wir jetzt schon da sind, gerade den Finger hier in die Wunde zu legen, zu sagen, dass es so auslegungsbedürftig und schief ist, wie es da steht, die Frage, was könnte der Notar stattdessen, Notar, Notarin vorschlagen? Also was geht, ist neben der allgemeinen Ermächtigung quasi eine abweichende Verfügung von Todeswegen zu errichten und damit mittelbar den fremde Nacherbfolge zu beseitigen. Man kann natürlich auch an eine lebzeitige Verfügung anknüpfen. Man kann sagen, die angeordnete Nacherbfolge ist auflösend bedingt dadurch, dass der Vorerbe zu Lebzeiten über das Grundstück XY verfügt.
Wenn das zum Beispiel der hauptsächliche Vermögenswert ist. Ja.
Mhm. Aber dann muss es sich natürlich auf die Beseitigung der Nacherbfolge an sich beziehen, dass damit die Nacherbfolge insgesamt weg ist. Insoweit ist die Klausel, man könnte sie vielleicht interpretieren in die Richtung, dass da abweichend über Nachlassgegenstände verfügt wird, aber es geht ja nicht, dass da die Nacherbfolge nur gegenständlich beschränkt quasi eintritt oder wegfällt. Wenn man sowas wollte, das geht schon, aber das geht gestaltungsmäßig dann auch wieder anders, dann müsste man so bedingte Vorausvermächtnisse aussetzen. Also sagen, dem Vorerben wird gestattet, quasi über die Immobilie A, B und C auch lebzeitig zu verfügen. Und sollte er das machen und diesen Gegenstand zum Beispiel zu Lebzeiten schon irgendjemanden übertragen, dann gilt ihm dieser Gegenstand als im Wege des Vorausvermächtnisses zugewandt. Das ist nämlich ganz interessant. 2150 in Verbindung mit 2110 Absatz 2. Die Vorausvermächtnisse unterfallen nicht der Nacherbfolge. Also damit kann ich quasi einzelne Gegenstände rausziehen, ohne dass es am Bestand der Nacherbfolge was ändert.
Mhm. Das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen, mit Sicherheit. Ich finde, man muss vielleicht dann für die Gestaltungspraxis mitnehmen, diese Idee, diese Vor- und Nacherfolge auflösen zu bedingen. Die kann ja durchaus in einzelnen Fällen sehr angemessen sein, dass man sagt, es gibt hier keinen Grund, den Vorerben jetzt länger als 10 Jahre, bis er ein gewisses Alter vielleicht erreicht hat, da irgendwie zu binden. Aber da muss man eben höllisch aufpassen bei der Formulierung dieser auflösenden Bedingungen, dass man da nicht versehentlich, weil man es vielleicht besonders gut meint, die Grenzen des 2065 BGB einreißt. Okay, damit haben wir jetzt sozusagen den Fall, den wir uns am Anfang angeguckt haben, auch schon so ein bisschen gelöst. Also die Klausel ist jetzt nicht per se schlecht und geht gar nicht, aber sie hat schon im zweiten Teil Schwächen. Darauf haben wir dann auch in dem entsprechenden Gutachten an den Notar hingewiesen. Wir machen immer keine Gestaltungsberatung, aber mit diesen Fällen hier werden wir so häufig konfrontiert, dass wir schon so ein bisschen wissen, auch bei den einzelnen Klauseln, die wir dann gelegentlich sehen, wo liegen hier die Schwächen, weil ja auch viel in der Rechtsprechung dazu entsprechend schon entschieden ist. Das heißt, die Klausel, ich lese sie noch einmal vor, Nacherfolge ist auflösend bedingt, das geht. Ja. Sie entfällt, sobald die Vorerbin eine Verfügung von Todeswegen errichtet, bis hierhin auch noch gut. Und jetzt kommt der problematische Teil, in der sie die der Nacherbfolge unterliegenden Gegenstände ganz oder teilweise anderen Personen als den Nacherben zuordnet. Gut, und jetzt haben wir zum Abschluss noch das, was ich am Anfang schon angeteasert hatte, nämlich die Frage, was ist jetzt mit Dieterle? Ja, beziehungsweise, was ist Dieterle und was ist jetzt mit Dieterle?
Was ist Dieterle? Mhm. Dieterle ist schon mal falsch formuliert.
Ach so, oh, ja. Wer ist
eigentlich
Dieterle?
Heißt, muss, wer ist eigentlich Dieterle? Das war ganz nett, weil im Zusammenhang mit der Veröffentlichung zu Dieterle dann irgendwann mal eine Rückmeldung von Herrn Notar Dieterle aus Baden-Württemberg kam, dass er sich sehr freut, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Also Herr Dieterle war Notar in Baden-Württemberg und der hatte in der BWNOZ
ich glaube 1970
70 oder? Und ja. 71 aha, waren, glaube ich, zwei Beiträge eben zum sogenannten geschiedenen Testament. Und da, also nach ihm wurde jetzt sein Gestaltungsmodell benannt, die sogenannte Dieterle-Klausel. Die findet Anwendung eben im geschiedenen Testament. Und was soll die? Die Dieterle-Klausel lautet so, dass, also Anordnung der Vor- und Nacherbfolge, dass zu Nacherben diejenigen Personen eingesetzt werden, die der Vorerbe zu seinen Erben bestimmt. Das ist eigentlich die Dieterle-Klausel. Argumentation von Dieterle: Wenn es geht, dass ich dem Vorerben die freie Verfügung quasi gebe, überhaupt die Nacherbfolge insgesamt zu beseitigen, dadurch, dass er eine neue Verfügung von Todeswegen errichtet, dann muss es auch gehen, dass ich meine Nacherbenbestimmung quasi an die Erbenbestimmung des Vorerben anklinke. Und ob diese Gestaltung zulässig ist oder nicht, also im geschiedenen Testament macht man das deswegen, also um da nochmal auszuholen, geschiedenen Testament heißt ja, ein Erblasser errichtet ein Testament und es ist ein geschiedener Ehegatte da, mit dem er sich meistens nicht mehr so toll versteht. Deswegen ist es erbrechtlich eigentlich kein Problem, der hat ja kein Erbrecht mehr nach der Scheidung und auch kein Pflichtteilsrecht mehr, aber gemeinsame Kinder, da ist das Problem. Über die gemeinsamen Kinder ist natürlich die Gefahr eröffnet, dass der Nachlass, den ich den Kindern jetzt zuwende, später für Pflichtteilsansprüche des geschiedenen Ehegatten herhält, wenn die vorversterben sollten oder der sogar im Wege der gesetzlichen Erbfolge da teilnimmt. Und deswegen will man diesen geschiedenen Ehegatten mitsamt der Verwandtschaft teilweise möglichst raushalten aus der eigenen Erbfolge. Und deswegen werden die gemeinsamen Kinder in der Regel nicht zu Vollerben eingesetzt, sondern eben nur zu Vorerben. Und die Nacherben, die kann ich natürlich frei bestimmen, aber da ist so der Gedanke von Dieterle gewesen, ich will ja den Vorerben nicht mehr beschränken, als es unbedingt sein muss. Also der soll schon möglichst frei bestimmen können, wer dann Nacherbe wird.
Ja, der soll vor allen Dingen wahrscheinlich letztlich frei bestimmen können, wer das ganze Vermögen kriegt, einfach untechnisch gesprochen. Der Vorerbe kann dann sagen, das ganze Vermögen, auch wenn das jetzt technisch und rechtlich betrachtet, das eigene Vermögen und das der Nacherbfolge unterliegende Vermögen ist, das kriegen dann wegen seiner eigenen Kinder oder die Nachfahren. Und das hat natürlich den Vorteil, wenn die Nacherbfolge immer automatisch der eigenen Erbfolge folgt, dann ist es ja immer synchron. Ja. Da muss ich also quasi als Erblasser nicht raten, wen wird denn wahrscheinlich mal der Vorerbe zu seinem Erben einsetzen, sondern ich klingt es da einfach hinten dran. Also so was die Motivation angeht und auch den Wunsch, dem Vorerben da einen Gefallen zu tun, ja durchaus nachvollziehbar.
Ja, das Problem ist halt, Ich nähere mich da dem 2065 schon sehr stark an. Also es ist nicht zu verwechseln, bitte, um das nochmal deutlich zu sagen, mit der Ermächtigung des Vorerben, die Nacherben auszuwählen. Das ist eine andere Konstellation. Da regiere ich wieder voll und direkt in den fremden Nachlass und das wäre Verstoß gegen 2065-2. Sondern Dieterle heißt, die Ermächtigung, also meine, die Anknüpfung der von mir angeordneten Nacherbfolge im Personenkreis an die vom Vorerben hinsichtlich seines Nachlasses gewählte Erbfolge quasi. Also Nacherben sind die, die der Vorerbe zu seinen gewillkürten Erben einsetzt und dann, Klammer auf, natürlich mit Ausnahme des geschiedenen Ehegatten und so weiter. Und die herrschende Meinung sagt, das ist gerade noch so zulässig, deswegen, weil der Erblasser ja nicht die volle Entscheidung verlagert auf den Vorerben, sondern er hat ja eine Entscheidung getroffen. Er hat ja gesagt, wer seine Nacherben werden sollen. Nur inhaltlich knüpft er quasi an die gewillkürte Verfügung des Vorerben damit an. Und damit sei es eine quasi gerade noch so zulässige Gestaltung. Und ich werde dann immer gefragt, im Zusammenhang mit Fortbildung oder so, wie ist es jetzt? Kann ich das beurkunden? Ist es jetzt zweifelsfrei zulässig? Da muss man nach wie vor sagen, Grenzgestaltung. Ich persönlich halte es für zulässig, die herrschende Meinung auch mittlerweile. Es gibt auch eine Kammergerichtsentscheidung aus 2022. Die hatten in einem Grundbuchverfahren auch mal darüber zu befinden, ob das Testament unwirksam ist, weil so eine Dieterle-Klausel irgendwie enthielt, und haben dann ausgeführt, was dafür spricht, eben nach herrschender Meinung, dass es sich bei der Dieterle-Klausel um eine zulässige Testamentsgestaltung handelt, und haben das letztendlich auch bejaht. Aber nach Kammergericht ist Schluss, es gibt keine weiteren Entscheidungen, es gibt eine ältere Entscheidung des OLG Frankfurt, die von Unzulässigkeit ausgingen. Die Entscheidung war aber eindeutig, also nicht weiterführend, weil die sich mit dem eigentlichen Problem gar nicht befasst haben, sondern die haben die Gestaltung Dieterle-Klausel verwechselt mit der unzulässigen Auswahl der Nacherben. Weil alle Fundstellen, die da genannt sind in dieser OLG-Frankfurt-Entscheidung, betrafen andere Konstellationen und nicht Dieterle-Klausel. Deswegen kann ich die OLG-Frankfurt-Entscheidung immer wenig einsetzen, für die eine oder andere Meinung, weil die hatten eine Dieterle-Klausel zu begutachten und haben sie falsch begutachtet, quasi falsch eingeordnet. Und deswegen ist die nicht so richtig belastbar, die Entscheidung.
Ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, bei der Dieterle-Klausel, man kann sich da irgendwie dran erinnern, dass es das gibt, aber was es dann genau ist, weiß man vielleicht auch nicht mehr so. Und wenn man sich noch so ein bisschen erinnert, dann irrt man sich vielleicht. Also um das nochmal zu wiederholen, Dieterle ist nicht die Klausel, Nacherben werden die Personen, die der Vorerbe bestimmt. Sondern Dieterle ist folgendes: Nacherben werden diejenigen Personen, die der Vorerbe zu seinen Erben bestimmt.
Ja. Genau.
Das heißt, der Vorerbe kann natürlich schon sehr, sehr weitreichend Einfluss darauf nehmen, wer Nacherbe wird, aber er muss halt diejenigen, die, bei denen er möchte, dass sie Nacherben werden, auch zu seinen eigenen Erben einsetzen. Also das ist der hohe Preis, den er zahlt, wenn er jetzt sozusagen da jemand zum Nacherben bestimmen will. Und aus der Perspektive des Erblassers gesprochen, wird man eher sagen, naja, also der Erblasser hat genau geregelt, wer Nacherbe wird, nämlich bestimmbar diejenigen, die der Vorerbe zu seinen Erben bestimmt. Also das sind so die beiden Argumentationsstränge, die sich hier gegenüberstehen. Wir werden es immer noch trotz dieser KG-Entscheidung als Grenzgestaltung mit einem kleinen Vorsichtshinweis einordnen müssen, diese Konstellation.
Genau, ja. Also man kann es nach wie vor eigentlich nur mit einem gewissen Warnhinweis versehen, das Ganze. Wie man das Ganze umschiffen kann, da gibt es auch schon Ideen dazu oder Lösungen. Also was immer eine geschickte Lösung ist, ist einfach nicht an die gewillkürte Erbfolge anzuknüpfen, sondern an die gesetzliche Erbfolge. Ich kann also zu Nacherben diejenigen gesetzlichen Erben des Vorerben auswählen, die eben zu dem Zeitpunkt berufen werden, mit Ausnahme des geschiedenen Ehegatten. Ja. Damit habe ich überhaupt keinen Auswahlspielraum eröffnet für den Vorerben, weil sich die gesetzliche Erbfolge eben nach dem Gesetz richtet und nicht nach ihm. Und die zweite Ausweichlösung, die funktioniert aber aus meiner Sicht nur bedingt, das wäre die Vermächtnislösung. Es gibt natürlich beim geschiedenen Testament wie beim Behindertentestament auch nicht nur eine Erblösung, sondern eine Vermächtnislösung auch. Und da soll angeblich der 2065 keine Rolle spielen. So war die Meinung mancher Autoren damals, als diese OLG Frankfurt-Entscheidung rauskam. Das stimmt aber so nicht, weil auch beim Vermächtnis ja der 2151 zwar gilt als Erleichterung des 2065, aber auch der setzt voraus, dass ich zumindest einen Personenkreis abgrenze, aus dem die Auswahl erfolgen soll. Also ein freies Bestimmungsrecht könnte ich auch bei der Vermächtnislösung dem Vorerben quasi nicht einräumen. Da hätte ich das gleiche Problem wie bei der Erblösung.
Mhm. Gut, ja, Gabi, also 45 Minuten Hardcore-Erbrecht aus dem Giftschrank, Vor- und Nacherbfolge. Ich bin ja schon mal gerügt worden dafür. Ich soll nicht sagen im Podcast, dass die Vor- und Nacherbfolge aus dem Giftschrank kommt. Das stimmt natürlich auch in dieser Reinheit, in dieser ganzen Reinheit nicht. Ich habe das vielleicht mal erzählt, in meinem Erstausbildungsamt hat man mir das so beigebracht, vorsichtig damit, das steht im Giftschrank. In meinem zweiten Ausbildungsamt hieß es dann, naja, und wir machen den Giftschrank immer dann auf, wenn wir es brauchen. Ja, also und so ist es halt. Es gibt natürlich durchaus Einsatzbereiche, in denen das opportun und tunlich ist, hier dann auch sich an der Vor- und Nacherbfolge zu bedienen. Man kann die Nacherbfolge auflösend bedingen. Das ist wahrscheinlich in vielen Konstellationen auch sachgerechtes zu machen, dass man sagt, okay, der Vorerbe soll die Möglichkeit haben, entweder indem man ein bestimmtes Lebensalter erreicht, das ist das Allereinfachste, oder vielleicht eben durch ganz klar definierte Events diese Nacherbfolge zum Wegfall zu bringen und dadurch eben Vollerbe auch zu werden. Aber man muss bei dieser Formulierung der Bedingungen sehr aufpassen, dass man da nicht versehentlich dann die Grenzen des 2065 BGB einreißt. Und ein Problem haben wir halt immer noch bei dieser Konstellation. Was ist, wenn jetzt hier der Vorerbe da in die Position gebracht wird, über den Nacherben zu bestimmen? Und da gibt es eben, was wir am Ende nochmal gesagt haben, mit der Dieterle-Klausel, diesen immer noch nicht ganz geklärten Grenzfall. Auch wenn ich dir jetzt inhaltlich zustimme, herrschende Meinung geht ja mittlerweile davon aus, dass das gerade so zulässig ist. Und wir haben ja auch diese KG-Entscheidung. Also ich würde es auch so sehen, aber an einer ganz klärenden Aussage des Gesetzgebers oder des BGH fehlt es eben momentan noch. Ja, herzlichen Dank für die tolle Vorbereitung dieser Folge. Ich hoffe, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat Spaß gemacht. Das war jetzt sicherlich kein ganz leichter Stoff, aber wir haben halt die Fälle immer mal wieder und es kann sicherlich nicht schaden, wenn man daran denkt, gerade bei der Gestaltung von geschiedenen Testamenten oder wenn man mal Vor- und Nacherbfolge auch so auf Wunsch der Beteiligten im Testament umsetzt, ist es sicherlich gut, wenn man da immer mal wieder an die Grundzüge erinnert wird. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und viel Freude in der Praxis und freue mich auf die nächste Folge mit dir, liebe Gabi, und auf die nächsten Folgen mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.